SWR aktuell Kontext.
Mit Sebastian Felser. Schönen guten Tag. Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie unabhängig davon, was Ihnen das vergangene Jahr persönlich gebracht hat, an Silvester ein bisschen bange in die Zukunft schauen und sich fragen, oh je, was wird das neue Jahr wohl wieder für politische und andere Katastrophen mit sich bringen? Zweifelsohne leben wir in schwierigen Zeiten, aber es gibt auch viele Geschichten, die uns Mut machen können. Und die sind uns in aller Regel auch deutlich näher als die Weltpolitik. Die Mutmachgeschichten in SWR aktuell Kontext. Noch einmal wollen wir Ihnen vorführen, dass nicht alles schlecht ist in der Welt. Viel war zuletzt vom Niedergang die Rede. Die Automobilwirtschaft zum Beispiel steckt in der Krise. Deswegen geht's speziell mit dem Standort Baden-Württemberg bergab. Und es stimmt ja, Firmen bauen schon Arbeitsplätze ab. Das ist immer ein Schock und kann natürlich im schlimmsten Fall existenzbedrohend für Familien sein. Manchmal hilft es aber auch, sich vor Augen zu führen, dass der schlimmste Fall nicht immer eintritt. Patrick Stellmach war mal Ingenieur bei Bosch, bis er die Krise zu seiner Chance gemacht hat und eine Alpaka-Farm aufgemacht hat. Gilly Hensoldt aus unserer Wirtschaftsredaktion hat ihn und seine Tiere getroffen.
Zwei weiße und zwei braune Alpaka-Wallache laufen langsam über eine große Wiese mit Obstbäumen. Im März sind die vier hier eingezogen. Patrick Stellmach hat sie von einem Züchter aus dem Allgäu nach Ensingen geholt.
Ich hatte schon immer irgendwie eine Faszination für die Tiere, weil ich finde, die haben halt ein ultra ruhiges Wesen, wenn man die so von vorne sieht. Es sieht einfach immer aus wie ein freundliches Lächeln. Das fand ich an den Tieren einfach immer beruhigend. Der Ausgleich zu so einem stressigen Alltag, immer mehr Arbeitsbelastung. Da sind die Tiere einfach so wie jetzt ruhig. Man kann zuschauen, wenn sie Lust haben, kommen sie auf einen zu.
Hallo, guck mal da. Napoleon.
Patrick ist eigentlich Entwicklungsingenieur. 2007 beginnt er seine Ausbildung beim Technologiekonzern Bosch. Nach mehreren Stationen im Ausland hat er zuletzt im Bosch-Werk in Schwieberdingen gearbeitet.
Die ersten Zweifel auch daran, ob das jetzt die richtige Berufswahl ist oder ob ich nicht vielleicht doch noch was anderes machen will, kam mir eigentlich schon 2020, quasi mit der Corona-Krise. Da bin ich das erste Mal in so ein typisches Loch gefallen. Und da kam mir so das erste Mal der Gedanke, ist das überhaupt der richtige Job? Will ich das jetzt wirklich noch, keine Ahnung, 20, 30 Jahre machen?
Aber Patrick hat Familie. Einfach den Job hinschmeißen geht auch aus finanziellen Gründen nicht. Doch als Bosch 2024 ankündigt, mehrere tausend Arbeitsplätze abzubauen und Abfindungen für Freiwillige bietet, sieht der 37-Jährige seine Chance gekommen.
Im Prinzip war das gute Lockmittel, um aus dem goldenen Käfig rauszukommen. Weil ohne, sagen wir, diese finanzielle Sicherheit, diesen Schritt zu machen, das, glaube ich, erfordert einfach entweder selber schon ganz gute finanzielle Rücklagen oder doch noch arg viel Vertrauen, ob es wirklich was wird.
Wie hoch seine Abfindung ausfällt, will Patrick nicht sagen. Aber er investiert das Geld in den Traum von einer Alpaka-Farm, organisiert jetzt Wanderungen, Kindergeburtstage und Ferienprogramme.
Also jetzt aktuell sind wir tatsächlich schon so weit, dass wir mit einer schwarzen Null rauskommen. Ging jetzt relativ zügig.
Die Entscheidung, nach mehr als 15 Jahren bei Bosch beruflich etwas Neues zu wagen, hat er bisher nicht bereut.
Ich bin da mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge rausgegangen. Zum einen, weil ich wusste, ich habe einen tollen Plan, was ich machen möchte. Und auf der anderen Seite habe ich auch einfach sehr gute Kollegen zurückgelassen, einen sehr guten Chef. Also manchmal vermisse ich es, aber ich bin auch sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und mir das auch getraut habe. Weil das vom Bosch zu Alpaka-Farmer ist halt schon 180 Grad Kehrtwende.
Patrick Stellmach ist vom Bosch-Entwicklungsingenieur zum Alpaka-Farmer geworden. Der Niedergang, den wir stets zu wittern scheinen, zeigt sich aber natürlich nicht nur in der Industrie. Er zeigt sich auch in verfallenden Ladengeschäften, in den Innenstädten oder geschlossenen Gasthöfen, für die sich keine Wirtin und kein Wirt mehr finden. Zugegeben, das sieht auch wirklich deprimierend aus, aber es geht auch anders. Hoffnung darf uns ein Azubi-Projekt aus Christatzhofen machen. Das ist ein kleines Dorf im Kreis Ravensburg. Dort war die einzige Dorfgaststätte rund anderthalb Jahre zu. Jetzt hat sie wieder aufgemacht, eben mit der Hilfe einiger engagierter Azubis aus einem Hotelbetrieb in der Nähe. SWR-Reporter Martin Hattenberger war in Christatzhofen und hat mit Gästen und Azubis gesprochen.
Mit einem breiten Lächeln begrüßt Fadua S. Samanidi die Gäste, die gerade an einem der Tische im Gasthaus Hirsch Platz genommen haben.
Brauchen Sie noch Zeit? Ja, dann fange ich hier an.
Eine Maultaschensuppe.
Aus Vorspeise.
Genau, und dann die Nuggets.
Ja, Hähnchen Nuggets, normale genau. Portion.
Normale. Ja. Für mich das panierte Schnitzel bitte mit Pommes und ein Salat davor.
Perfekt, danke. Ja, darf danke ich die auch. Karten mitnehmen?
Ja, danke.
Die Bestellungen danke. Gehen gleich in die Küche. An der Theke steht Paul Bernhard über das Reservierungsbuch gebeugt. Denn schon wieder hat sich eine Gesellschaft mit 6 Personen angekündigt.
Ja, seit wir Reservierung angenommen haben, klingelt das Telefon durchgehend fast sogar. Wir haben gesagt, wir machen so ca. 30 bis 40 Reservierungen pro Tag und den Rest lassen wir dann offen für Laufkundschaft, aber sonst Reservierung läuft alles super eigentlich.
Der Hirsch kommt gut an. Seit Anfang November hat das Dorfgasthaus wieder geöffnet, seit die Azubis den Laden übernommen haben. Inzwischen sind sie ein eingespieltes Team, sagt Paul Bernhard, Azubi im ersten Lehrjahr.
Ja, also ich würde sagen, wir sind komplett drin. Also wir waren ja anfangs immer zu dritt, da war noch eine Aushilfe, die uns geholfen hat, aber jetzt mittlerweile schaffen wir das zu zweit auch, dass wir ein volles Restaurant gut managen können und dass alle zufrieden sind und so. Also mittlerweile könnte es sich besser laufen.
Auch seine Kollegin im Service, Fadua S. Samanidi, ist zufrieden und hat immer noch sichtlich Spaß an ihrer Arbeit.
War alles super, hat gut geläuft. Wir machen alles alleine, also die Bestellungen, also von Bestellungen bis Gäste zu bedienen und alles. Und da war mit uns auch eine Aushilfe, aber jetzt wir sind ganz alleine und wir schaffen das immer.
In der Küche steht Ausbilder Tobias Grimm und gibt die Anweisungen.
Luis, bitte zweimal die Vorspeisen machen.
Jawohl, mache ich 2 Marktsalat.
Azubi Luis Rebstock bereitet Salate, Pommes, Hähnchen oder Schnitzel vor. Sein Chef ist zufrieden, wie die Azubis sich anstellen.
Also alle sind motiviert, alle haben Bock. Sagt, die Fehler, wo passiert sind, sind eher kleinere. Von dem her, also Gott sei Dank ist noch nichts Größeres passiert.
Und auch der Koch-Azubi ist immer noch begeistert, Teil des Projekts zu sein.
Auf jeden Fall, ich finde es super. Also mal einen Aufbau eines Restaurants mitzubekommen oder auch mitzumachen, zu sehen, wie sowas funktioniert, selber zu lernen, wie man ein Restaurant führt oder generell einfach das Restaurant zu leiten, ist auf jeden Fall für jeden Azubi Gold wert.
Die Azubis kümmern sich im Hirsch tatsächlich um alles selbstständig. Von der Warenbestellung, dem Kochen und Getränkeausschank bis zum Säubern der Gaststube oder Toiletten. Dabei haben sie viel gelernt, sagt Luis Rebstock. Die Lernkurve war steil.
Steil, aber geil. Also war super, ja. Ist natürlich ein ganz anderes Experience, wie wenn nur in der Küche sitzen und zu lernen, wie man schneidet. Sondern du lernst ja natürlich auch die Grundlagen, wie ein Restaurant überhaupt funktioniert.
Zu essen gibt es im Hirsch bodenständige schwäbische Küche. Wurstsalat, Schnitzel mit Pommes oder Käsespätzle. Das kommt an bei den Gästen, die teils immer wieder kommen. Wegen der günstigen Preise, aber auch, weil sie das Projekt unterstützen wollen.
Sehr fein. Sehr, sehr fein war's. Eine tolle Idee. Super. Sie lachen da noch hinter der Theke, das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja, sehr gut. Also finde ich super Sache. Und so ein Dorf braucht einfach eine Wirtschaft. Und das ist super, dass es wieder eine gibt.
Also das ist, denke ich, ein Glücksgriff, dass man wieder jemand hat, wo die Wirtschaft hier belebt. Ich denke, mit dem ganzen Projekt. Und das spricht sich auch rum. Ich habe bisher auch noch Gutes gehört. Also das ist schon eine coole Sache und das muss man unterstützen.
Die Auszubildenden haben die Herausforderung gemeistert, auch weil ihnen erfahrene Ausbilder mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Trotzdem ging es nur durch viel Engagement und Eigeninitiative, sagen sie. Und sie würden es genauso nochmal machen. Nachahmung definitiv empfohlen, sagen Luis Rebstock und Paul Bernhard.
Also wenn man wirklich die Motivation und die Lust drauf hat, dass man wirklich da was aufstellen möchte und alles, dann natürlich. Es kommt ja immer dann auf die Motivation und halt auf den Kopf drauf an, ob man das halt wirklich will und so, aber bei uns sieht es echt alles super aus.
Also ich würde andere Azubis auf jeden Fall auch dazu motivieren, so etwas zu starten. Also dieses Projekt hat mich so schon sehr überzeugt und ich bin sehr froh, hier zu sein.
Azubis haben in Christatzhofen im Kreis Ravensburg eine Dorfgaststätte wieder aufgemacht, die rund 1,5 Jahre geschlossen war. Es gibt sie also doch, mutmachende Geschichten auch im Bereich der Wirtschaft. Ein weiteres Beispiel sind die Robot Makers aus Kaiserslautern, die aus Traktoren und Landmaschinen autonome Fahrzeuge bauen. Christoph Mautus aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich ein aktuelles Projekt angeschaut.
Ich stehe mit Helge Leroch auf dem Frankfurter Flughafen, also mittendrauf. Keine 100 Meter von uns entfernt startet ein Flugzeug nach dem anderen. Wir sind aber nicht zum Fliegen hier, sondern zum Schneerollen. Das soll auf einem kleinen Teil zwischen den Rollfeldern bald ein autonomer Roboter machen und für den ist hier gerade ein Testfeld aufgebaut. Helge Leroch steht zwar noch mit der Fernbedienung daneben, die ist aber eigentlich schon heute überflüssig.
Die Funkfernbedienung ist eigentlich, ich sage jetzt mal, zum manuellen Versatz, das heißt vom Anhänger runter und danach wird der Maschine die Fläche zugewiesen und dann kann ich eben mit einem Drücken auf den Go-Button das autonome Arbeiten starten. Danach ist der Bediener eigentlich freigestellt.
Er sieht ein bisschen nach Mars Rover aus, der Roboter. Ein kleines Kettenfahrzeug, etwa so groß wie eine Gefriertruhe. Vorne dran eine rotierende Bürste, etwa einen Meter breit, die den Schnee wegschieben soll. Oder im Testfall wie heute Sand. Später soll das Gerät seine Station direkt am Einsatzort haben, ganz ähnlich wie ein Staubsaugerroboter zu Hause. Die Robotmakers aus Kaiserslautern bauen solche Fahrzeuge zu autonomen Robotern um, etwa für die Landwirtschaft oder für Mäharbeiten. Der Schritt zum Schneeräumer ging daher erstaunlich schnell.
Ist natürlich der Vorteil gewesen, dass wir die Maschine schon hatten. Das heißt, wir mussten im Wesentlichen das Anbaugerät einkaufen, dass wir eben einen Kehrbesen haben und dann eben die Adaptionen für die Anwendung machen. Und das war eine Laufzeit von 3 Monaten jetzt. Und ich gehe davon aus, dass wir ein industrialisiertes Produkt innerhalb von 6 bis 8 Monaten dann liefern können.
Die Roboter sollen zukünftig auf Flächen zwischen den Landebahnen fahren. Die Flächen sind vergleichsweise klein, aber umso wichtiger, denn auf ihnen stehen Systeme, die die Flugzeuge besonders bei schlechter Sicht brauchen. Liegt Schnee auf diesen Flächen, funktionieren die Systeme nicht richtig. Umso besser, wenn das Räumfahrzeug direkt vor Ort ist, sagt der Leiter des Winterdienstteams am Frankfurter Flughafen, Simon Pfeiffer.
Draußen starten Landebahnsystem ist es so, ist ja ein hochsensibler Bereich. Man möchte möglichst wenig Personaleinsatz da draußen haben, gerade bei widrigen Wetterbedingungen wie starken Schneefall.
Der Winterdienst am Frankfurter Flughafen, eine Mammutaufgabe. Eine Fläche von fast 1100 Fußballfeldern muss im Ernstfall geräumt werden. In der Saison hat der Winterdienst in der Spitze 750 Beschäftigte. Potenzial für mehr autonome Schneeräumer wäre also noch jede Menge vorhanden.
Wir fangen erstmal klein an und arbeiten uns dann entsprechend zu größeren Gerät vor.
Bis dahin wird es noch etwas dauern. Erstmal müssen die Mars Rover-artigen Prototypen genehmigt und zugelassen werden. Der Trend hin zu autonomen Arbeitsmaschinen ist aktuell aber in vielen Bereichen groß, erzählt mir Helge Leroch von den Robotmakers.
Automatisierung ist ein großes Thema aufgrund vom Fachkräftemangel natürlich, aber eben auch die Überalterung der Bevölkerung. Dementsprechend ist das ein sehr großer Treiber im Moment für die Automatisierung. Nicht nur im Winterdienst, aber eben auch in der Landwirtschaft und in anderen Bereichen.
Die Arbeit geht den Robotmakers und ihren Maschinen also so schnell nicht aus.
Oft sind wir ja schnell darin, Altes abzutun und als hoffnungslosen Fall oder Spinnerei abzuschreiben. Das fängt an bei der Idee, statt als Ingenieur als Alpaka-Farmer zu arbeiten, über die verlassene Dorfgaststätte bis hin zu Menschen. Auch alte Leute schreiben wir häufig ab und interessieren uns nicht mehr für sie. Ganz anders macht das aber Matthias Misch. Er ist Realschullehrer in Waghäusel im Kreis Karlsruhe und er hat ein besonderes Hobby. Er fotografiert Seniorinnen und Senioren im Stile des niederländischen Malers Rembrandt. In anmutiger Pose und mit herrschaftlichem Gewand. Warum das viel mit Sinn und mit Würde zu tun hat und uns wirklich Mut machen kann, das hören Sie in dem Gespräch, das SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit Matthias Misch geführt hat.
Warum haben Sie sich gerade ältere Menschen für diese Fotoserie ausgesucht?
Na, das hat sich so entwickelt. Ich habe 2016 im Rahmen eines Schulprojekts einen Kalender mit Senioren und Schülern bei uns in der Schule gemacht und habe so gespürt, dass die Menschen da ein ganz reichhaltiges Leben haben. Und da war ein Herr dabei, der war gehbehindert, den mussten wir mit dem Rollstuhl zu den Locations fahren. Aber der war so begeistert und wollte unbedingt auf jedem Bild dabei sein, dass ich ihm dann, als der Kalender zu Ende war, ihm den Kalender brachte ins Seniorenheim. Da war er schon bettlägerig, konnte schon nicht mehr laufen. Und ich bin dann in sein Zimmer gekommen und sah in diesen 12 Quadratmetern ein ganz reichhaltiges Leben. Er hatte Fußballschuhe an der Wand hängen, ein Bild mit dem Sepp Herberger, wo er selber mit drauf war, Fußballlegende, KSC-Bilder. Er selbst war ein begnadeter Fußballer. Und mir wurde so richtig bewusst in diesem Moment, dass er am Ende des Lebens so auf ein paar Quadratmeter alles zusammenschrumpft. Man nimmt nur noch das mit im Koffer, was einem wichtig war. Und da hat sich bei mir die Idee gebildet, das würdevoll darzustellen. Ich habe den Senior dann auch in seinem Pflegebett versucht zu fotografieren. Er hat Fußballschuhe in seiner Hand, aber es war einfach nicht würdig. Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich parallel dazu fotografisch mich ein bisschen weiterentwickelt bei dem Mucksbruchsaal. Kurse belegt und da ist mir so dieses Rembrandt-Licht in den Sinn gekommen. Das ist ein Licht, was in der Fotografie bekannt ist. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, da Senioren würdig darzustellen mit Dingen, die ihnen einfach wichtig sind oder wichtig waren. Und da habe ich dann so begonnen, habe mir Kleider gekauft, im Fundus des Staatstheaters Karlsruhe oder von Flohmärkten. So kam so peu à peu was dazu und ich hatte parallel dazu auch mit der Familie so Fundus gemacht. Und ja, das war so die Grundidee, wo ich dann dachte, da kann der oder diejenige nochmal was in die Hand nehmen, was ihn auszeichnet, wofür er gebrannt hat. Und das war so der Beginn dessen, was da als Projekt erwachsen ist.
Jedes Ihrer Rembrandt-Models hält also einen Gegenstand in der Hand, der ja im Leben eine besondere Rolle gespielt hat. Was sind denn das? Fußballschuhe haben Sie schon gesagt. Was sind das sonst zum Beispiel für Gegenstände, die Senioren da ausgewählt haben?
Da sind ganz vielfältige. Eine Dame, die kann ich mich erinnern, die hat einen Blumentopf in der Hand mit Bayern-Emblem. Das hat ihre Enkelin gemalt vor 35 Jahren. Das hat sie mitgenommen ins Seniorenheim. Eine andere Seniorin, die hatte noch einen Schneebesen, weil sie begeistert früher gekocht hat und eine Bäckerei zu Hause hatte, die einen ganz alten Schneebesen noch zu Hause gehabt. Dann war jemand, ein älterer Herr mit einer Mundharmonika. Das hat ihn sein Leben lang begleitet. Ganz witzig, eine Frau König, die professionell, sagen wir mal, auch Skat gespielt hat. Die hat ein Skatspiel in der Hand gehabt. Die haben wir dann mit dem Skatspiel den Königen abgelichtet. Das war ganz vielfältig. Also von Sportgeräten bis Büchern natürlich auch. Auch Bilder von der eigenen Familie, was manchen sehr wichtig war. An einen Senior kann ich mich erinnern, der brennt für Indianer. Der hatte einen Indianerschmuck mit auf dem Foto. Ja, ganz vielfältig eigentlich.
Wenn Sie nun mit dieser Idee an Seniorinnen und Senioren herantreten, wie reagieren die? Sind die erstmal eher zurückhaltend und sagen, ja, in meinem Alter jetzt noch Model?
Ja, es ist schon so, dass natürlich eine Zurückhaltung spürbar war. Gerade bei dem ersten Shooting, dass wir dann in der Residenz am Wald von Pro Senioren Waghäusl gemacht haben, wussten die ja nicht, was auf sie zukommt. Die waren sehr verhalten, Fotos von sich zu machen. Man weiß es ja selber, man versucht gequält zu lachen. Das ist ja dann oft ganz schwierig, wenn man sich dann so sieht, vielleicht auch in dieser Lebensstufe. Da war schon eine große Skepsis da. Manche haben sogar verkostet das was, haben gedacht, sie müssten für das Foto was bezahlen. Aber das hat sich dann relativ schnell gelegt. So ein Gefühl ist entstanden, dass man sich auch wertgeschätzt fühlt oder dass man auch nochmal sagen kann, was man denn konnte. Ja, ich denke, manchmal nehmen wir Senioren ja so irgendwie als Hindernisse wahr, ne, an der Supermarktkasse. Wenn Senioren und Seniorinnen halt dann Kleingeld rausnehmen, dann ist man schon relativ genervt im Straßenverkehr. Aber ich denke, die haben alle ein buntes Leben gehabt. Die waren gesegnet mit irgendwelchen Talenten und das wird am Ende des Lebens einfach nicht mehr gewürdigt. Und insbesondere im Seniorenheim halt gar nicht mehr gesehen. Die werden nicht mehr gesehen, die älteren Herrschaften. Das Pflegepersonal gibt alles und es ist wirklich ein ganz aufopfernder Job. Aber die Gesellschaft sieht es einfach nicht mehr, dass da Menschen in der letzten Lebensphase leben, die eigentlich unheimlich viel zu erzählen haben und denen oft nicht mehr zugehört wird.
Sie haben sich die Zeit also genommen und beim Stichwort Zeit, wie lang dauert das dann eigentlich, bis das Gewand sitzt, bis die Pose passt, bis das Licht so ist, dass es wirklich nach Rembrandt aussieht?
Ich habe ja im Laufe der Zeit jetzt doch relativ viele Accessoires. Wenn man jetzt das alles rechnet, bis man das alles hat, das dauert natürlich Jahre. Das hat auch tatsächlich Jahre gedauert, bis ich so viel Equipment hatte, sage ich jetzt mal so, dass man 15 oder 16 Senioren auch in verschiedenen Gewändern und in verschiedenen Ausfertigungen fotografieren kann. Die sollen ja nicht alle gleich aussehen. Aber dann haben wir uns so durchschnittlich eine halbe Stunde genommen in einem geschützten Rahmen, wo wir dann gefragt haben, was ihnen denn wichtig ist, wo sie herkommen, so ein bisschen Leben Revue passieren ließen. Und das war einfach super spannend. Gab es dann Senioren, die der Liebe wegen von Köln hier ins Badische gezogen sind. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, dass man einfach die Person hinter dem Bild dann kennt. Und das Shooting selber, das Anziehen hat oft ein bisschen gedauert, je nachdem, wie mobil die Personen waren. Das ging relativ fix. Ich habe da jetzt auch das Rembrandt-Licht zu setzen mit einem Licht und so von der Seite, da habe ich schon relativ gute Erfahrung, dass es innerhalb von einer Viertelstunde dann passt. Aber das Vorfeld ist oft das, was mehr Arbeit kostet und auch die Entwicklung der Bilder anschließend. Vergisst man ja oft beim Fotografieren, dass nicht der Moment des Abdrückens eigentlich die Zeit kostet, sondern das Vorher und das Nachher. Also insofern haben wir da, würde ich sagen, eine Stunde pro Senior haben wir da schon gebraucht dafür, dann, um den so abzulichten.
Was passiert denn nachher? Also was wird mit den Fotos gemacht, die da entstehen? Werden die ausgestellt oder als Bildband rausgebracht?
Es ist ja also ein Prozess, der sich entwickelt hat. Also ich muss sagen, das hat so eine Fahrt aufgenommen. Das war aus einer fixen Idee, es ist entstanden und es hat großes Interesse ausgelöst. Begonnen hat es eben in diesem Seniorenheim in der Nähe der Schule mit einer Vernissage. und Bilder, die wird jetzt dauerhaft im Seniorenheim hängen. Wir hatten das Glück, dass ein Sponsor aus Waghäusel uns die Bilder und die Rahmen auch bezahlt hat und dann konnten wir es dort aufhängen. Die Pflegeleitung hat eine schöne kleine Vernissage gemacht, Angehörige wurden eingeladen. Und die waren einfach super stolz, die älteren Herrschaften. Die standen neben ihrem Bild und haben gestrahlt, haben erzählt. Und ja, das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, wow, das muss weitergemacht werden. Also mir geht es nicht so sehr darum, dass ich da Spaß dran habe, sondern ich finde dieses Leuchten in den Augen, diese Wahrnehmung der Menschen und dass sie da wieder in den Mittelpunkt gerückt werden, das gibt so viel Kraft und es ist so schön, dass ich es auf jeden Fall weitermachen möchte. So können die älteren Herrschaften da auch mal Bekannten oder Besuchern auch mal zeigen, schau her, da ist ein Bild von mir, wo ich würdevoll einfach rüberkomme und nicht wie ein alter Mensch, sondern herrschaftlich, so ein Bild, das vielleicht 100 Jahre im Schloss hängt. So haben wir uns das vorgestellt damals.
Der Lehrer und Fotograf Matthias Misch im Gespräch mit SWR aktuell Moderator Bernhard Seiler. Das waren einige unserer Mutmachgeschichten, hier zusammengefasst im SWR aktuell Kontext. Ich heiße Sebastian Felser, vielen Dank fürs Zuhören.